Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast Profikletterer und Mammutathlet Jakob Schubert. Jakob ist momentan wohl der kompletteste Kletterer unserer Zeit. In allen Disziplinen des Kletterns ist er an der Weltspitze. Sechsfacher Weltmeister und siebenfacher Gesamtweltcup-Sieger, dazu Bronze bei der Kletter-Olympia-Premiere in Tokio 2021. Mehr braucht man zum Thema Wettkampfklettern nicht sagen, oder? Dazu kommen Projekterfolge am Fels und auch hier sowohl im Sportklettern als auch im Bouldern. Letztes Jahr durchstieg Jakob die Route BIG im norwegischen Flatanger mit 9C, eine der aktuell härtesten Routen der Welt. Und das im YouTube-Livestream mit mehreren tausend Zuschauern. Dazu kam dann gegen Ende 2023 noch der Erfolg bei Alphane, einer der schwersten Boulder, den die Kletterwelt aktuell zu bieten hat. Im Podcast sprechen wir ausführlich über genau diese erfolgreichen Projekte und Jakob erzählt dabei einige echt spannende Hintergrundstories. Er gibt einen Einblick in seinen Alltag und wie er sich auf das diesjährige Highlight, die Olympischen Spiele in Paris, vorbereitet. Also, ab geht's ins Gespräch mit einem absoluten Top-Athleten unserer Szene. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Jakob, schön, dass du da bist.
Servus, freut mich.
Jakob, wie lange dauert in der Regel so ein Warm-up von dir vor einem Wettkampf oder vor einem größeren Projekt?
Das ist eigentlich unterschiedlich, aber ja, beim Wettkampf bin ich schon gern so 2 Stunden vorm Start sozusagen dort. Gerade beim Wettkampf will man sich auch noch gute Pausen einplanen, gerade dann auch bevor man rausgeht. Und ja, bei Face-Projekten ist es ganz unterschiedlich. Also da ist manchmal die Aufwärmphase gar nicht so lang, gerade jetzt zum Beispiel beim Projekt wie in Flatanger mit BIG, weil da in der Route selber eigentlich schon mal auch Zeit hat, ein bisschen reinzukommen.
Ja, jetzt wunderst du dich wahrscheinlich, was das für eine Einstiegsfrage ist. Die hatte mal einen ganz speziellen Hintergrund, weil wir haben auch so ein kleines Warm-up immer im Bergzeit-Podcast. Heißt, alle Interviewgäste bekommen die gleichen 5 schnellen Fragen. Und mit denen würden wir jetzt direkt mal reinstarten.
Alles klar, ich bin bereit.
Die erste ist relativ easy. Wer bist du und was machst du?
Ich bin der Jakob Schubert aus Innsbruck, Österreich und ich bin Profikletterer.
Ich glaube, viele wissen das, aber für die, die einfach nur so in den Podcast reinhören, die wissen auch jetzt Bescheid. Du hast es gerade schon so ein bisschen beantwortet. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Aktuell wohne ich in Aldrans. Das ist gerade 5 Minuten außerhalb von Innsbruck. Aber ich bin eben geboren und aufgewachsen in Innsbruck, da mitten in die Alpen.
Born and raised,
genau. Guter Ort, um Kletterer zu sein.
Absolut, ja. Und genau hier nehmen wir heute auch auf. Auf welchem Gipfel warst du zuletzt? Oder wenn dir jetzt gerade spontan kein Gipfel einfällt, welcher Top?
Ja, Gipfel, also eben so auf die Berge bin ich eigentlich gar nicht so brutal viel am Weg, muss ich sagen. Aber das letzte Top, was ich gehabt habe, das war eigentlich ein Boulder-Problem jetzt am Fels. Also jetzt Vorstiegklettern am Fels war ich sogar eine Zeit jetzt nicht mehr, weil jetzt die letzten Monate mehr Training waren in der Halle. Von dem her war das letzte Top wirklich BIG in Flatanger, also meine schwerste Route bisher.
Ich würde sagen, das ist ein ziemlich spezielles Top und über das sprechen wir später auch nochmal genauer. Hast du irgendein besonders schönes Bergerlebnis oder Klettererlebnis, wo du sagst, das sticht so ein bisschen raus? Also das ist bei dir jetzt wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber gibt es da eins, was quasi über allem steht?
Das ist schwierig. Immer natürlich sind es bei mir noch mal mehr die Tops oder ich sage mal die Routen, was ich geklettert bin oder auch Boulder, aber da gibt es so viele tolle Erlebnisse. Eben am Berg bin ich nicht so viel, aber weiß mir gerade einfällt, weil man da glaube ich fast genau aufgeschaut ist, die vordere Brandjochspitz. War eine ganz coole Bergtour, was ich mal gemacht habe mit 2 Kollegen. Das ist so einer von den Gipfeln, der was mir gerade einfällt.
Cool, vor allem irgendwie einer der echt schönen Innsbrucker Hausberge. Ich glaube, das Besondere hier in Innsbruck, oder? Dass du halt quasi mehr oder weniger fast von der Haustür auf so einen hochalpinen Gipfel kannst.
Ja, genau. Und eigentlich auch relativ leicht zugänglich, sage ich mal. Ja. Und halt doch irgendwie auch so ein Berg, den was man als Innsbrucker fast täglich sieht und irgendwann einmal auf jeden Fall auf will.
Richtig, richtig cool. Und letzte von den schnellen 5, hast du irgendein Lebensmotto oder irgendein Credo, nach dem du quasi tagtäglich lebst?
Ein Lebensmotto, also ein richtiges Motto habe ich nicht, aber was ich mal, ein Zitat, was ich mal gelesen habe, was mir ziemlich taugt, was mein Training ein bisschen beeinflusst, ist vom Michael Jordan. Ja, practice like you have never won, compete like you have never lost. Das war so, ist so ein Zitat, was ich cool finde, weil ich irgendwann einer bin, der was sehr gern brutal buckelt im Training, einfach so viel einsteckt, wie ich das Gefühl habe, dass es gerade geht.
Ja.
Und dann gleichzeitig eben im Wettkampf muss man einfach das mentale Mindset haben, dass man der Allergeilste ist, der Allerbeste ist, weil das Selbstvertrauen braucht man, um performen zu können.
Ja, glaube ich. Und ich glaube, dass das Motto ganz gut aufgeht. Das sieht man, wenn man dann letztes Jahr sich mal so anschaut. Und ich weiß, du hast in vielen Interviews und auch anderen Podcasts darüber schon erzählt, aber auch wir müssen mal über dein vergangenes Jahr 2023 sprechen, weil das einfach verdeutlicht, auf welchem Niveau du gerade unterwegs bist. Ich habe hier mal so eine kleine Liste rausgeschrieben, die würde ich einfach mal durchgehen. Im Januar sind wir quasi für deine Verhältnisse wahrscheinlich noch relativ komod reingestartet mit mehreren 8B-Bouldern, Second Life 8A geflasht und dann Life Goes On 8A plus 8B. Dann im März 2. Platz bei den Studio Block Masters in Darmstadt. Bis hierhin würde ich sagen, okay, Mai, bist halt einer der Kletterer auf Top-Niveau. Und dann ging es aber halt so richtig los. Also Juni Bronze im Lead Heimweltcup in Innsbruck, dann Juli Gold im Lead Weltcup in Villar, August Gold bei der WM in Bern, sowohl Lead als auch Kombi. 20. September Erstbegehung von BIG, die du auch schon erwähnt hast, wahrscheinlich momentan somit die schwerste Route der Welt. Im Oktober dann österreichischer Meister Lead und Combined, nebenbei noch ein Tiroler Klassiker, Qui 9A Plus und Tanz der Zeit gemacht. Im Herbst an The Flame im Zillertal und Anfang Dezember hast du Clash of the Titans von Alexander Megos, quasi dem deutschen Kollegen, aufgewertet tatsächlich mal. Und dann auch kurz vor Weihnachten den momentan wahrscheinlich einen der schwersten Boulder Alphane geklettert. Also das ist ja wirklich absolut verrückt. Wenn du das jetzt mal hier so aufgelistet hörst, hast du noch einen Bezug dazu auch? Also denkst du dir dann schon auch, wenn du das so hörst, okay, das war wirklich ein absolut krass verrücktes Jahr? Oder sagst du, hey, das ist ein Stück weit auch einfach die Konsequenz eben von dem Buckeln und der extrem harten Arbeit, die du da reinsteckst, wahrscheinlich in Kombination mit der kleinen Portion Glück, die halt immer dazu gehört?
Ja, schon, also beides würde ich sagen. Also ich bin schon auf jeden Fall sehr stolz auf das letzte Jahr und das ist nicht ein Jahr, was ich oft wiederholen kann oder ein ganz ein normales Jahr, auch nicht für mich oder auch nicht, wenn ich mir selber überlege oder gerade wenn ich es jetzt nochmal höre. Also mir ist schon bewusst, dass letztes Jahr einfach alles aufgegangen ist, gerade was jetzt auch die Wettkämpfe angeht. Das kann man auch einfach nie erwarten oder nie einplanen, dass es einfach so läuft. Gerade eben der Doppelweltmeistertitel in Bern, da ist wirklich einfach alles perfekt gelaufen und das hat irgendwie dann auch so ein bisschen die Türen geöffnet, dass ich im Herbst dann auch so gut nutzen habe können, zum einen für Fels, weil ich einfach das Olympiaticket da schon in der Tasche gehabt habe und zum anderen einfach auch mit so viel Selbstvertrauen da schon rausgegangen bin, in so einer super Form war. Das ist oft das Coole, wie sich das Wettkampfklettern und das Felsklettern auch ergänzt. Man trainiert extrem hart, um in der Form seines Lebens sozusagen zu sein für einen sehr wichtigen Wettkampf und kann die ganze antrainierte Form natürlich auch mit raus auf den Felsen nehmen. Und so ist irgendwie alles gemeinsam perfekt aufgegangen. Also gerade was die schweren Touren und Boulder angeht, glaube ich schon, dass es eben nochmal mehr einfach die Früchte sind, die was ich sozusagen ernt vom harten Training und von dem, was ich auch die letzten Jahre eingesteckt habe. Gerade eben BIG habe ich auch das Jahr davor schon viel probiert, Alphane habe ich auch schon davor probiert. Also es ist halt dann einfach irgendwie auch alles so zusammengekommen. Aber ja, da wollte einfach alles klappen letztes Jahr und ich hoffe natürlich, dass ich heuer wieder ähnlich gutes ja, feiern kann.
Da werden wir später nochmal drüber sprechen, wie man es auch irgendwie schafft, so eine Spannung aufrechtzuerhalten. Lass uns in die einzelnen Projekte mal so ein bisschen tiefer einsteigen, weil wir von da aus auch ein paar andere spannende Themen beleuchten können. Ich habe mir mal überlegt, ey, lass dich einfach entscheiden, mit welchem Projekt wir anfangen. Gibt's, wenn du letztes Jahr ranken müsstest, also ich habe auch auf Instagram gesehen, du hast ja mal einen Post gemacht, ich glaube im Januar dann direkt quasi so deine Top 5 quasi, ja, Projekte oder Erfolge aus dem Jahr. Könntest du es überhaupt ranken oder ist es einfach so schwer vergleichbar, dass du sagst, man ja, kann es eigentlich gar nicht?
Ist schon schwer, schwer zu ranken. Also es war jetzt eher das Ranking, das, oder ich habe da eigentlich eh kein Ranking gemacht mit meinen Posts. Ich habe einfach so die 5 Top-Momente ein bisschen für mich vom Jahr gehabt, aber ohne irgendwie ein spezielles Ranking, weil eben sie sind sehr schwer zu vergleichen miteinander. Es sind allein schon eben ein Weltmeistertitel beim Wettkampf mit der schwersten Tour ist irgendwie ganz was anderes. Natürlich, ja, zum einen steckt man für die WM vielleicht unglaublich viel Zeit ins Training, zum anderen verbringt man bei der Route einfach unglaublich viel Zeit in einem anderen Land, in dem Fall in Norwegen, probiert die Route wieder und wieder, ewig lang. Es ist auch ein ganz anderer Prozess, aber beides auch mental sehr anspruchsvolle Sachen. Aber ja, natürlich, also ich sage jetzt, BIG ist natürlich meine schwerste Route überhaupt und nur dazu eine Eisbegehung und vielleicht echt eine der geilsten Routen der Welt, einfach so eine Mega-Linie durch die Höhle in Flatanger, was allein auch schon eines der coolsten Klettergebiete ist, gerade auf hohem Niveau, also das ist schon was ganz Spezielles, auf was ich einfach auch sehr stolz bin. Und ja, die zwei Weltmeistertitel in Bayern kommen für mich auch ganz nah dran, das ist sicher auch das, was wahrscheinlich am schwersten auch zum Wiederholen ist, einfach da die zwei Weltmeistertitel zu haben und dann noch die schwerste Route und den schwersten Bowler, weil ja, die WM-Titel waren auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Gerade in der Kombi, wo einfach jeder gerade hat, darauf trainiert, es geht um die Olympiamedaille jetzt heuer. Und ich glaube, ich war jetzt auch nicht unbedingt der Top-Favorit in der Kombi, aber an dem Tag ist einfach alles wie im Schnürchen gelaufen. Und ja, das war ein mega Erlebnis. Und dann kommt natürlich eben noch der schwerste Bowler Elfane dazu, dann würde ich schon nach die anderen zwei Sachen ranken, weil es einfach ja, einen schwersten Bowler oder an der schwersten Bowler klettern ist mega, vor allem der Elfane ist einfach ein Bowler, was mir immer schon so getaugt hat, weil er eigentlich fast ein bisschen wie eine Route ist, weil es irgendwie ein längerer Bowler ist, doch das macht es extrem viel Spaß, den Bowler zu probieren, aber ich würde sagen, die anderen zwei Sachen sind noch mal schwerer zu erreichen.
Ja. Ich finde es eher immer krass, dass es ja eigentlich so viel trotzdem nochmal unterschiedliche Disziplinen auch sind. Also du projektierst ja dann quasi eine extrem harten Felsroute, du hast einen Boulder und du hast quasi dieses ganze Wettkampfgeschehen. Das sind ja sonst eigentlich halt Disziplinen, wo die Leute sich entweder auf eine Sache spezialisieren. Und ich würde sagen, so diese Kombination von all denen ist ja schon was Außergewöhnliches eigentlich, oder?
Ja, natürlich. Also es war immer schon mein Ziel, einfach der kompletteste Kletterer zu sein, wie es nur möglich ist für mich. Und ich glaube, mein Ziel war nie jetzt unbedingt nur eben die schwerste Route zu klettern oder den schwersten Boulder oder eben einen bestimmten Wettkampf zu gewinnen, sondern einfach der bestmögliche Kletterer zu sein, was mein Körper und mein Mindset und alles mir irgendwie hergibt. Da können auch irgendwie alle Disziplinen dazu. Wenn ich der beste Kletterer sein will, dann reicht es nicht nur zu bouldern oder nur Vorstieg zu klettern. Und das ist alles mega geil am Klettern. Man hat das Gefühl, ich klettert schon über 20 Jahre, man hat einfach das Gefühl, man hat nie ausgelernt. Es gibt immer noch was zum Dazulernen. Ich weiß noch, wo ich 2011 zum ersten Mal Gesamtweltcup-Sieger im Vorstieg geworden bin, war für mich gleich klar, ich möchte jetzt einen Bouldern beweisen, dass ich gut bin. Ich möchte mir einen Bouldern verbessern und bin dann 2012 zum ersten Mal auch alle Boulder-Weltcups mitgeklettert. Und das Gleiche ist am Fels. Da war ich dann bald im Vorstieg sehr gut am Fels unterwegs, aber ich wollte es auf jeden Fall einen Bouldern sagen. Nicht unbedingt, um das der Welt zu sagen, sondern einfach mir selber zu beweisen, dass ich alles kann sozusagen und mich natürlich auch verbessern. Also wenn man besser werden will im Klettern, muss man irgendwie ja alles probieren und alle möglichen Bewegungen, alle möglichen Disziplinen ausprobieren und auch trainieren, um dazu zu lernen.
Ja, ist wahrscheinlich eh der beste Antrieb, wenn man es sich selber beweisen will und nicht irgendwie für jemanden externen macht. Lass uns doch mal dann mit der WM einfach starten. Letztes Jahr im August in Bern. Ich habe irgendwo in einem Interview auch schon gelesen, dass du gemeint hast, es war an sich halt auch einfach ein extrem cooler Wettkampf von der Atmosphäre her, oder? Also es hat sich fast angefühlt wie ein Heimwettkampf.
Ja, also es war schon ein mega Event, einfach auch richtig gut organisiert, brutal viele Zuschauer, ich glaube 7000 Zuschauer bei den meisten Finales. Von dem her da mega Stimmung und eben das Schweizer Publikum war überhaupt, finde ich, ein sehr faires und richtig gutes Publikum. Cool. Haben jeden Athleten, egal was für eine Nation, voll angefeuert. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich nochmal ein bisschen mehr Rückenwind kriege wie andere. Also, dass man da vielleicht doch ein bisschen das Deutschsprachige irgendwie gemerkt hat, dass sie mich nochmal ein bisschen mehr supporten. Von dem her, ja, war das einfach echt geil, da zu klettern. Und es ist oft wichtig, einfach wie man in einer WM reinstartet, wie man sich in dem Ort, also jetzt in Bern in dem Fall, wohlfühlt, Hotel, die ganze, man verbringt doch einiges an Zeit dort und dann natürlich auch an der Wand dort, die Griffe, was verwendet werden, die Routensetzer, taugt einem der Style und ich habe einfach sehr schnell voll gut in den Wettkampf eingefunden, vor allem auch im Vorstieg habe ich mich irgendwie von Tag 1 mega gut gefühlt und das Gefühl gehabt, ich bin auf meinem Top-Level, was den Vorstieg angeht. Und ja, so hat sich das dann alles irgendwie aufgeschaukelt.
Hand aufs Herz, wie viel Druck war wegen der Olympia-Quali da? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, boah krass, das ist halt eigentlich eine WM, aber sau viele Athleten waren eigentlich viel mehr so mit dem Kopf bei dem Olympia-Thema und eher so, ja, mei, okay, klar, es ist eine Weltmeisterschaft und Weltmeister werden ist natürlich geil, aber eigentlich geht es so ein bisschen mehr um Olympia. Hat der Eindruck getäuscht oder war es wirklich so?
Ja, ich glaube beides. Also ich glaube, es kommt da ein bisschen drauf an, aber für die meisten Athleten ist schon jedem trotzdem bewusst gewesen, das ist eine Weltmeisterschaft und da geht es um einen Weltmeistertitel. Und natürlich war im Hinterkopf auch das Olympiaticket, aber ich sage mal, gerade die Top-Athleten, die das dann wahrscheinlich auch mal Olympiamedaille klettern, wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich früher oder später qualifizieren, sehr hoch ist. Und auch wenn es bei der WM nicht klappt, sage ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man es dann irgendwie im Nachhinein schafft. Von dem her war es jetzt doch auch nicht, oder jetzt vom Druck her brutal, was das Olympiaticket angeht. Gerade eben, man will es halt irgendwie aus dem Weg haben sozusagen. Und ja, mir war es natürlich schon auch von dem her wichtig, weil ich wusste, wenn ich mir das Ticket hole, dann mache ich mir einfach das restliche Jahr extrem leicht, kann mich auf meine Felsprojekte konzentrieren, eben mit BIG und dann auch Elfane. Und so ist das dann eigentlich auch genau aufgegangen. Aber ich weiß nur, dass also mir jetzt dann eigentlich teilweise eher sogar ein bisschen genervt, was die, vor allem die Medien und alles drumherum, haben halt unglaublich viel über das Olympia-Ticket geredet und eigentlich eben teilweise vergessen, dass das auch ein Weltmeistertitel oder eine WM ist und auch um einen Weltmeistertitel geht. Von dem her weiß ich nur, dass am Vormittag vor dem Kombinationsfinale habe ich noch einen Post von einem Japaner gelesen, Anraku Sorato, wahrscheinlich der Favorit für die Kombination an dem Tag, und er hat geschrieben,
I don't care,
Olympic Ticket, I just want to win, water and lead. Und das hat mir so taugt, einfach das Zitat zu lesen, einfach, ja, eben, das Ticket, ja, wurscht, früher oder später holen wir es uns, er will heute gewinnen, er will Weltmeister werden. Und genauso habe ich auch probiert, in das Event einzugehen, und ich glaube, das war wichtig.
Ja. Ja, und also hat dann am Ende auch super gut funktioniert. Gab es irgendwo den Punkt, wo du dann das Gefühl hattest, boah, so Doppelgold ist wirklich irgendwie drin? Also so dieser wirklich dann Doppelweltmeistertitel, also Lead und Combined. Du hast ja schon gesagt, du hast dich irgendwie gut gefühlt vom Start weg, vor allem im Lead. Aber gab es dann irgendwo so den Punkt, wo du gedacht hast, boah, heute geht alles zusammen?
Ja, ich meine, natürlich, also es ist immer so eine Momentum-Geschichte, oder? Es war zuerst der Vorstieg und da habe ich schon die Goldmedaille geholt und von dem Punkt an kann ich schon fast nicht mehr verlieren. Bei der WM für mich selber ist natürlich einfach mega mit dem WM-Titel schon in der Tasche, dann im Vorstieg wieder zu verteidigen, das hat mir schon sehr viel bedeutet, einfach.
Auch wenn es der 6. ist?
Also in dem Fall war es der 5.
Oder der 5. Ja, stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist alle 2 Jahre wieder unglaublich schwierig, in der WM zu gewinnen und gerade jetzt habe ich das Gefühl, wir sind in einer Zeit, wo es so viele gute Vorstiegsathleten wie, glaube ich, überhaupt noch nie gegeben hat. Also die WM zu gewinnen war einfach mega schwer mit den mega fitten Jungen, man Rako Sorato, wie gesagt, auch Toby Roberts, aber trotzdem auch die alte Elite dabei mit Adam Ondra und Alexander Megos. Also da zu gewinnen ist, auch wenn man schon ein paar WM-Titel in der Tasche hat, einfach bedeutet mir das extrem viel und da mir selber auch zu beweisen und jedem anderen auch, dass ich immer noch da dazugehört, so die Allerbesten oder vielleicht sogar im Vorstieg gerade der Beste bin oder war. Ja, eben das Momentum kann man dann natürlich mitnehmen. Gerade im Vorstieg war ich dadurch extrem überzeugt von mir selber, habe im Vorstieg einfach brutal viel Selbstvertrauen im Vorstiegswettkampf gedankt. Und das hilft in der Kombination natürlich auch extrem viel, weil da geht es auch sehr viel um den Vorstieg. Wenn man da gut performen kann, dann kann man da sehr viele Punkte holen. Und so habe ich mir eigentlich dann noch das Combined Semifinale sogar ein bisschen durchgeschummelt, weil da habe ich eine sehr schlechte Boulderrunde gehabt, mich aber mit der Vorstiegsrunde noch gesaved sozusagen. Und im Finale habe ich schon gewusst, da ist alles möglich. Da kann theoretisch jeder gewinnen, was im Finale ist, weil wir bei den Männern wirklich eine brutale Dichte haben. Und ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich wirklich nochmal gewinnen kann. Aber ich habe gewusst, ich habe auf jeden Fall eine Chance. Und nachdem die Boulder-Runde so gut gelaufen ist, habe ich gewusst, vor allem mit dem Selbstvertrauen, was ich im Vorstieg gehabt habe, okay, der zweite WM-Titel ist möglich. Und ich bin dann eben auch, wie ich gesagt habe, in die Vorstiegsroute nicht so eingestiegen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich kletter jetzt safe und hoffe, dass ich das Ticket secure, sondern ich bin so eingestiegen, dass ich ja alles rausholen will und noch einen zweiten Titel holen will.
Ja, hätte ja rein natürlich auch nach hinten losgehen können, gell? Und dann stehst halt ohne alles da.
Ja, eben die goldene Elite habe ich trotzdem verloren.
Ja, klar, ja, voll.
Die kann man gar nicht mehr nehmen. Aber ja, natürlich, das ist immer so, es kann immer nach hinten losgehen, aber es ist, ich glaube, ja, das ist wichtig, es ist in jeder Sportart so, oder man kann es vielleicht auch vom Skifahren einen safen zweiten Lauf im Slalom machen, das funktioniert meistens nicht, oder man muss voll angreifen, man muss voll das Risiko gehen, wenn man gewinnen will.
Spannender Vergleich, bist du da interessiert so ein bisschen? Also verfolgst du es mit Skiweltcup und so weiter?
Ich muss sagen, nicht mehr so viel, aber ja, natürlich, okay. Ich bin Österreicher Innsbruck, also ich bin natürlich...
Spurlos geht das ja dann einfach vorbei, gell?
Ich bin natürlich damit aufgewachsen, also ich habe schon sehr viele Skirennen in meinem Leben angeschaut, das auf jeden Fall.
Ja, cool. Kannst du für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht nicht super aktiv den ganzen Kletterweltcup mitverfolgen, einmal nur ganz kurz und knapp zusammenfassen, was gibt es da für Wettkampfmodi und wie läuft im Prinzip so ein Wettkampf einmal ab?
Ja, genau, also wir haben eigentlich die Kletterwettkämpfe drei Disziplinen. Das ist zum einen die Speed-Disziplin, die ist ein bisschen so abgesondert von den anderen zwei, würde ich sagen, weil das ist die Disziplin, wo es rein um Schnelligkeit, Geschwindigkeit geht. Also es ist eine komplett genormte Route, bei jedem Wettkampf dieselbe Wand mit genau derselben Route. Deswegen gibt es auch einen Weltrekord. Die Route ist nicht sehr schwierig, sondern es geht wirklich nur darum, wer am schnellsten raufkommt. Und da ist der Weltrekord, glaube ich, im Moment bei 94 oder so schon bei den Männern. Also es ist unglaublich, wie die da aufzischen, die Wand. Und dann sind eben die anderen zwei Disziplinen, Vorstieg und Bouldern. Da geht es um die Schwierigkeit. Deswegen kann man sagen, es sind ja fast wie zwei unterschiedliche Sportarten teilweise, was das Training und so weiter angeht. Und ich bin eben der Schwierigkeitskletterer. Da ist zum einen das Bouldern, das ist das Klettern in Absprunghöhe. Also da klettern wir auf so 4,5 Metern oder bis zu 4,5 Metern ungefähr und ist mit Matten abgesichert. Und es geht eben darum, raufzukommen. Also wenn man den letzten Griff erreicht, dann hat man sozusagen schon gewonnen.
Und dann geht das komplette Publikum ab.
Genau,
also an der Stelle,
im Idealfall.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nutzt wirklich gerne mal die Chance und schaut bei so einem Weltcup zu. Das ist wirklich, vor allem bei den größeren Veranstaltungen, immer eine absolut geniale Atmosphäre. Auch hier in Innsbruck eigentlich immer so der für dich ein Heimweltcup. Das ist echt immer Gänsehaut-Feeling, wenn dann vor allem die lokalen Matadoren mal irgendwie auch eine Route toppen, dann geht's richtig ab. Das ist wirklich richtig geil.
Ja, voll nah. Also, falls irgendwer mal die Chance hat, live dabei zu sein, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mittlerweile haben wir echt richtig geile Events mit voll geiler Stimmung, DJ und alles Mögliche. Also, das ist schon ein cooles Erlebnis, glaube ich, da mal dabei zu sein. Genau. Zur dritten Disziplin noch. Der Vorstieg, das ist immer wieder, geht's um die Schwierigkeit und das ist jetzt das Klettern, wie man es vielleicht erkennt, mit Seil auf ungefähr bis 15 Meter. Und man ist mit dem Seil gesichert und es geht auch wieder darum, wer am weitesten raufkommt, gewinnt. Und dann haben wir jetzt nur noch eben die Kombination, das ist eigentlich jetzt ein bisschen eine erfundene Disziplin für Olympia, sage ich einmal, weil der IOC, also die Olympischen Spiele, wollten uns Kletterern noch nicht drei Medaillen geben. Wir sind jetzt in Tokio zum ersten Mal bei den Spielen dabei gewesen, da haben wir überhaupt nur eine Entscheidung gekriegt, da war es eine Kombi aus allen drei Disziplinen. Jetzt haben wir schon zwei Entscheidungen. Das Speed hat die eigene Entscheidung und dann gibt es eine Entscheidung, was Lead und Bouldern kombiniert miteinander. Also man klettert beide Disziplinen und wir werden dann zusammengezählt. Und ja, auf Dauer ist das hoffentlich nicht die Lösung, sondern es ist immer noch ein bisschen ein Kompromiss, weil eigentlich funktioniert es in unserer Sportart nicht sehr gut, die zwei Disziplinen miteinander zusammenzuzählen. Deswegen hoffentlich dann in Los Angeles in 4 Jahren wirklich drei Entscheidungen.
Ja. Der Weg ist ja der richtige, weil ich meine, wie du schon gesagt hast, in Tokio war ja alles drei dann auch noch kombiniert. Oder?
Ja,
schon richtig, genau. Und da war ja wirklich damals auch innerhalb der Szene die Kritik wirklich sehr, sehr laut, zu Recht, weil du ja, wie du schon gesagt hast, das Speedklettern halt eigentlich so ein bisschen außen vor nehmen musst und das nochmal eine ganz, ganz eigene, spezifischere Disziplin für sich ist. Deswegen, jetzt hat sie ja dahingehend schon was getan und vielleicht schafft man es ja dann quasi für dann wieder in 4 Jahren
genau.
Das wirklich einmal getrennt
zu machen. Nein, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Also jetzt haben wir zumindest mal Schwierigkeitsklettern von Schnelligkeitsklettern getrennt. Das war mal der wichtigste Schritt, sage ich einmal. Vor allem auch für die Speedkletterer, weil die waren die größten Verlierer davor, sage ich mal, in Tokio, weil sie einfach in der Kombi keine Chance gehabt haben, weil sie halt dann wirklich 2 Disziplinen machen müssen, was sie nicht können, und die Schwierigkeitskletterer haben 1 Disziplin machen müssen, was sie nicht können. Und das war auch schade, weil man so halt eigentlich nur einen Speed-Profi praktisch gesehen hat in Tokio und nicht wirklich einen gescheiten Speed-Wettkampf. Von dem her hat man jetzt einen eigenen Speed-Wettkampf und eine eigene Schwierigkeitsdisziplin mit der Kombi von Lead und Boulder. Aber eben, es ist immer noch einfach sehr schwierig, Lead und Boulder miteinander zu kombinieren, beziehungsweise die 2 Disziplinen zusammenzählen. Deswegen, ja, hofft, glaube ich, schon jeder Kletterer, dass wir früher oder später dann endlich unsere 3 Entscheidungen kriegen, wie es auch im Weltcup ist.
Ja, macht absolut Sinn. Lass mal bei dem Olympiathema bleiben und einen kleinen Rückblick auf Tokio. War so ein bisschen Wechselbad der Gefühle, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Während dem Wettkampf wahrscheinlich schon mal kurz mit Gold abgeschlossen, dann nochmal richtig einen rausgehauen und am Ende Bronzemedaille. Ich glaube, jetzt im Nachhinein überwiegt wahrscheinlich immer erstmal so eine Freude dann halt über eine Medaille an sich. Gibt es aber halt hier und da noch so die Momente, wo du denkst, so mit Olympia ist noch eine Rechnung offen?
Ja, schon ein bisschen, aber ich meine eben, also die Kombi damals war einfach noch mal viel unberechenbarer als wie die Kombi jetzt, gerade eben durch die Speed-Disziplin drinnen war einfach, ja, und dann eben je nachdem wie die Boulder gebaut sind, wie es zusammengezählt worden ist, das war damals auch anders wie in der Kombi jetzt, also da ist eigentlich, sind die 3 Rankings, was man erreicht hat, miteinander multipliziert worden und dann die niedrigste Zahl sozusagen gewinnt einen Wettkampf. Und so war man eigentlich nicht nur von seiner eigenen Leistung abhängig, sondern auch ein bisschen von der anderen. Wer schneidet wie ab, wer klettert wie rein. Zum Beispiel in meiner Vorstiegsperformance im Finale habe ich nochmal das Ranking komplett durcheinander gewürfelt, weil ich halt vorgeklettert bin. Und das hat einfach, ja, war irgendwie auch ein bisschen schwierig als Athlet mit dem umzugehen. Und teilweise habe ich das Gefühl gehabt, man hätte jetzt nicht viel anders und nicht viel besser machen können und hat einfach Pech gehabt an dem Tag. Ja. Und so habe ich mich auch bei Olympia im Finale ein bisschen gefühlt, bis zur Vorstiegsrunde. Da ist es einfach echt sehr blöd gelaufen für mich und eigentlich habe ich mit dem Goldtraum oder fast eigentlich dem Medaillentraum schon abgeschlossen gehabt vor der Leadroute, weil ich gewusst habe, es muss jetzt alles in meinem Favor laufen, dass ich noch eine Medaille holen kann. Und deswegen war die Bronzemedaille dann wie ein ganz wunderbare Goldmedaille, weil sie einfach so unerwartet doch noch gekommen ist und das war im Endeffekt dann schon ein unglaublich schöner und emotionaler Moment.
Glaube ich.
Was ich natürlich auch nie vergessen werde.
Ja. Was hat Olympia generell für dich für einen Stellenwert? Also ist es das Nonplusultra und auch jetzt für dieses Jahr das Highlight? Weil für viele Sportler ist ja wirklich Olympia so quasi, ja, geht nicht mehr.
Ja, natürlich. Also heuer ist es auf jeden Fall das Mega-Ziel. Und die olympische Bühne ist einfach, muss man einfach so sagen, eine Bühne, was wir Kletterer davor noch nie kennengelernt haben. Also es ist schon nochmal einfach eine viel größere Bühne als wie eine Weltmeisterschaft. Es ist einfach nochmal viel mehr Aufmerksamkeit, gerade im eigenen Land, was die Medien und so weiter betrifft. Aber das Wichtigste ist einfach gerade deswegen auch, weil so viel Aufmerksamkeit auf dem Ganzen ist, nimmt es natürlich jeder Athlet extrem ernst. Mhm. Es ist jeder Kletterer will eine Olympiamedaille. Und das macht es dann natürlich irgendwie automatisch zum wichtigsten Event. Das ist das Event, wo man sagen will, man ist der Beste, weil da will jeder sagen, dass er der Beste ist. Und das macht es auch cool. Und gerade in Tokio habe ich einfach irgendwie das olympische Feeling einmal leben dürfen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass jeder Kletterer praktisch, der was in Tokio dabei war, ist jetzt auch wieder probiert, in Paris dabei zu sein, weil es einfach schon ein extrem tolles Erlebnis war.
Ja. Spürst du auf eine Art und Weise irgendwie dann einen Druck, weil wenn man so ein großes Ereignis so lange auch irgendwie vor sich hat, ich meine, weiß jetzt dann seit letztem Jahr August, dass du quasi mit dabei bist in Paris, ist ja eigentlich exakt ein Jahr dann davor, gell? Ich glaube, die Wettkämpfe sind auch wieder im August rum. Da baut sich ja dann schon eigentlich ein Jahr lang Spannung auf. Wie kannst du damit umgehen? Ist es eher so, bisschen ein Verdrängungsmechanismus und sagst, okay, jetzt sind sowieso erstmal auch ein paar andere Projekte, ganz normal Training und dann ist vielleicht, weiß nicht, ein paar Wochen vorher nochmal ganz spezifisch? Oder ist es schon so ein Thema, was halt andauernd im Hinterkopf ist, bei jeder Trainingssession und bei jedem anderen Wettkampf und so weiter?
Ja, andauernd würde ich nicht sagen, aber natürlich schon sehr viel. Also jetzt, nach Bern habe ich eben schon den Luxus gehabt, dass ich mal mir ein bisschen von dem Ganzen distanzieren habe können und einfach mal auf den Fels rausgehen habe können, weil ich wusste, jetzt ist noch ein ganzes Jahr Zeit. Ist jetzt nicht so, als müsste ich jetzt sofort mit der Olympia-Vorbereitung beginnen, beziehungsweise sind solche Felsprojekte dann in irgendeiner Weise auch eine Vorbereitung, weil ich mich als Kletterer einfach weiterentwickle. Ja. Aber natürlich jetzt schon seit Dezember bin ich erst so in der vollen Vorbereitung und ich glaube, ich probiere eigentlich auch bewusst, mir immer wieder vor Augen zu führen oder mich daran zu erinnern, dass heuer die Olympischen Spiele sind, dass das einer der wichtigsten Wettkämpfe meines Lebens ist, weil das natürlich auch motiviert und dann auch nochmal antreibt, nochmal härter zu trainieren und vielleicht nochmal drüber nachzudenken, gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe, was ich noch machen könnte, an dem ich noch arbeiten sollte. Von dem her, ja, hilft mir das eigentlich auch, immer wieder daran zu denken. Und es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt schon so unter Druck oder so. Ich glaube, da hilft es auch, ein erfahrener Athlet zu sein. Ich habe doch schon sehr viele wichtige Events in meinem Leben bestritten. Früher waren wir vielleicht noch nicht olympisch, aber dann war es halt die Weltmeisterschaft, was der wichtigste Bewerb für uns war. Es ändert eigentlich als Athlet jetzt auch nichts. Außer, dass natürlich die Aufmerksamkeit von außen vielleicht nochmal größer ist. Aber normalerweise bin ich eher der Typ, der was dann wirklich erst einen Tag davor oder überhaupt am selben Tag dann nervös wird und die Nervosität gehört dann auch dazu.
Also die ist ein Stück weit irgendwie auch wichtig, oder?
Auf jeden Fall, ja, die hilft dann auf jeden Fall, dass man sich einfach nur mal besser konzentriert und vielleicht auch, dass man einen ein oder anderen Prozentsatz an Energie freischaltet, was man schon nicht freischaltet.
Wie schaut so eine Vorbereitung für dich jetzt aus, weil du gesagt hast, seit Dezember jetzt quasi wirklich voll in den Vorbereitungen. Ist es dann schon auch so, dass du sagst, du baust das Training ein bisschen so auf, dass du dann halt wirklich bis kurz vorher in Topform bist, dann gibt es nochmal irgendwie einen kleinen Erholungsblock und dann geht es komplett frisch dorthin? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut so eine Vorbereitung aus? Ändert sich groß was an deinem sonstigen Training die Jahre oder bleibt eigentlich von der Struktur her alles erstmal gleich?
Ja, also eben grundsätzlich ändert sich jetzt nicht extrem viel. Wie du davor angesprochen hast, die WM in Bern war zum ähnlichen Zeitpunkt wie die Olympischen Spiele jetzt heuer sind. Und letztes Jahr habe ich mich genauso auf Bern probiert, natürlich perfekt vorzubereiten, in Topform zu kommen. Und Bern war das wichtigste Event des Jahres. Deswegen ist es eigentlich nicht so viel anders als wie jetzt letztes Jahr zum Beispiel. Also eben, man probiert natürlich alles darauf auszusetzen, dass man im August in der allerbesten Form ist. Alle Bewerbe, was ich bis dahin jetzt eigentlich mache, so Weltcups und so weiter, sind fast wie Vorbereitung, also wo ich auch nochmal versuche zu sehen, okay, das passt noch nicht, an dem muss ich noch arbeiten. Und durch das, dass ich auch eben den Luxus der Zeit habe und einfach ein bisschen mehr Zeit habe, wie viele andere, die was noch nicht qualifiziert sind, habe ich eigentlich jetzt vor allem auch die letzten Monate probiert, nochmal mehr mich mit Schwächen zu beschäftigen. Also das ist vor allem im Bouldern eigentlich, spezielle Boulder, wie jetzt so eher technische, flache Probleme oder auch Sprünge. Und da versucht mich da einfach nochmal weiterzuentwickeln, sage ich mal, und gleichzeitig natürlich auch einfach schon den Kraftaufbau und die Max-Phase zu machen. Aber eigentlich bereite ich mich jetzt im Moment gerade wie immer ziemlich auf Bouldern vor und dann kommt erst der Vorstieg dazu und ja, eine längere Pause oder Ruhephase ist jetzt nicht mehr dabei, aber natürlich ist jetzt im Winter eigentlich die Zeit, wo man am allerhärtesten trainieren kann, weil es praktisch egal ist, wenn man mal komplett verausgabt ist. Zu den Spielen will man dann natürlich schon erholt fahren und da macht man bewusst dann schon die Wochen davor ein bisschen weniger, was das Training angeht.
Machst du dir Sorgen über Verletzungen? So dieses Horrorszenario, ein paar Wochen vorher passiert irgendwas?
Nein, ich glaube, also das darf man nicht im Kopf haben. Natürlich, sowas kann immer passieren, wenn man Pech hat, aber kann man eigentlich auch nicht ändern. Also ich kann jetzt nicht jedes Training ein bisschen weniger machen, weil ich Angst habe, mich zu verletzen. Ich bin grundsätzlich Athleten, was auch Gott sei Dank sehr wenig verletzt. Und natürlich ist es gehört dazu, als Profisportler einfach überhaupt versucht, die Chance zu minimieren, dass man sich
ganz verletzt. Ganz normale Prophylaxe einfach, gell?
Genau, also ich arbeite zweimal die Woche zum Beispiel im Olympiazentrum, wo ich eigentlich vor allem auch solche Sachen mache, also Verletzungsprophylaxe, Mobilisierung, Dehnen und solche Sachen, wo ich eigentlich genau versuche zu verhindern, dass ich mich irgendwie verletzen kann. Man muss auch lernen, einfach auf seinem Körper zu hören. Ich glaube, das ist auch wieder als erfahrener Athlet ein bisschen leichter, dass man weiß, okay, jetzt ist gerade Zeit, ich habe das Gefühl, ich kann ein bisschen mehr tun im Training, oder man spürt, okay, ich muss einmal ein bisschen zurückschalten. Oft gibt einem der Körper ja schon irgendwelche kleine Zeichen, dass er vielleicht kurz davor ist, dass er sich irgendwie verletzt, sei es irgendwelche kleinen Wehwehchen oder sonst irgendwas. Und ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Fähigkeit, dass man allein ein bisschen in sich reinzuhauchen. Ja. Aber ja, natürlich, wenn man jetzt Pech hat und man fliegt irgendwie blöd von einem Polo und reißt sich ein Kreuzbandel oder so weiter, ja, so ein Risiko besteht natürlich immer und man muss halt hoffen, dass das nicht passiert.
Nein, davon gehen wir auf gar keinen Fall aus. Dann sind wir auf jeden Fall super, super gespannt, was damit bei rumkommt. Ich würde einmal jetzt einen Switch machen zu den freien Projekten, weg vom Wettkampfklettern. Und ich meine, klar, da ist Project BIG von letztem Jahr so das, was da am hellsten scheint. Es gab so einen richtigen Hype um dieses Projekt, einfach weil du und Adam Mandra als quasi zwei Stars der Szene sich diesem Projekt widmen. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr das so ein bisschen im Doppelpack angegangen seid? Also war die Ute vorher schon so auf deiner Bucketlist, oder ist es wirklich alles erst quasi dann mit Adam zusammen entstanden, wo ihr dann gesagt habt, hey, irgendwie könnten wir da was Cooles draus machen?
Ja, das ist eigentlich alles vom Adam aus entstanden. Also das war, glaube ich, auf seiner Liste der Projekte, die was er auf jeden Fall noch klettern will. Und ich bin mit dem Adam befreundet und treffe ihn natürlich regelmäßig auf Wettkämpfe. Aber da waren wir zufällig in Vorarlberg gerade am Felsklettern, weil wir beide von Mammut gesponsert sind. Waren wir gerade auf dem Weg zum Athlete Summit in der Schweiz und sind eben gemeinsam in Vorarlberg stehen geblieben zum also 9a klettern in Lorenz, richtiger coole Tour. Und da hat er mir eigentlich das erste Mal erzählt von dem Projekt in Flattanger, weil wir haben beide geredet, wir wollen beide auf jeden Fall wieder nach Flattanger. Und er hat eben gesagt, da ist noch das eine Projekt, die Mega-Linie, und ob ich nicht Lust habe, mit ihm das zu probieren. Er weiß noch nicht genau, wie schwer es ist, aber er glaubt, das ist auf jeden Fall 9B+, vielleicht 9C. Und es war mega, wenn ich es mit ihm probieren würde. Und ja, die Einladung habe ich natürlich auch sehr gern angenommen. Es macht immer extrem viel Spaß, zu zweit eine schwere Tour zu probieren. Wir haben beide, glaube ich, auch gewusst, erstens motivieren wir uns gegenseitig und zweitens machen wir uns den ganzen Prozess einfach viel leichter, weil wir beide irgendwelche Varianten finden, uns gegenseitig Tipps geben können und einfach, ja, jeder, der schon mal klettern war mit seinen Freunden, weiß, gemeinsam ist man einfach viel stärker. Ja. Und so war es dann auch in der Route. Und ja, wo ich sie das erste Mal eingestiegen bin, habe ich schon gewusst, das war die richtige Entscheidung, dass ich mit ihm das probiere, weil es einfach so ein mega Projekt ist.
Ja, glaube ich. Ist es die schwerste Route der Welt?
Das ist schwierig zu beantworten. Erstens ist das die einzige 9C, was ich bis jetzt geklettert bin. Also um das wirklich zu sagen, glaube ich, muss man alle drei, was es bis jetzt gibt, den drei 9Cs geklettert sein. Und andererseits ist es einfach extrem schwer, auf die Routen miteinander zu vergleichen, weil sie einfach ganz einen anderen Style haben. Also jetzt gerade zum Beispiel die Silence, die andere 9C, die erste 9C der Welt, eher erst begangen vom Adam, ist ja eigentlich nicht sehr weit weg vom BLG, ist im selben Klettergebiet, gerade 50 Meter weiter rechts. Von dem her denkt man, die kann man vielleicht gut miteinander vergleichen, kann man aber trotzdem überhaupt nicht, weil sie sich vom Stil so massiv unterscheiden. Also Silence ist eigentlich ein Boulder-Problem, kann man fast sagen. Also da geht es um 3-4 Meter, die was extrem anspruchsvoll sind und extrem speziell zu klettern sind. Und BIG ist eher das Kraftausdauer-Testpiece. Deswegen ist es sehr schwer, miteinander zu vergleichen. Ich glaube, für mich ist schon, also eben, kommt dann auch wieder auf seinen eigenen Stil drauf an, oder? Ich glaube, mir kommt jetzt DNA, die dritte 9C, BIG vom Style her um einiges mehr entgegen, als es zum Beispiel Silence. Und andererseits wird es sicher Athleten auf der Welt geben, die haben keine Chance, DNA und BIG klettern, aber dafür schon Silence. Also es kommt da immer ein bisschen drauf an, was man so für einen Style hat. Mhm. Aber ich denke schon, dass BIG auf jeden Fall zu den schwersten Routen der Welt gehört im Moment.
Kurze Werbung.
Rise with the Mountain. Die Unternehmensphilosophie von Mammut. Berge sind groß und mächtig, sowie sanft und gutmütig. Sie sind überwältigend als auch befreiend, lehrreich als auch kräfteraubend. Mammut ist fest davon überzeugt, dass uns unsere Erfahrungen in den Bergen wachsen lassen, dass sie unsere physische und psychische Gesundheit stärken, uns darin vorantreiben, ressourcenschonendere Lebensweisen zu finden und uns Respekt und Demut lehren. Die Bergsportexperten aus der Schweiz sehen es als deren Aufgabe, Menschen zu inspirieren und es ihnen möglich zu machen, Berge selbst zu erleben. Mit jeder Person, die diese Erfahrung machen möchte, teilen sie Gipfelerfolge genauso wie erste Erkundungsversuche. Und sie sind da, wenn ein Versuch scheitert. Mammut gibt dir Selbstvertrauen und Rückhalt, damit du über dich hinauswachsen kannst. Aber wie erreicht man so ein großes Ziel? Mammuts Antwort: über 4 Säulen, die sie über den kompletten Produktentwicklungsprozess ziehen. Von der Idee zur Skizze, zum Prototyp, zum fertigen Produkt. Erste Säule: Sicherheit und Schutz. Zweite Säule: ressourcenschonende Performance. Dritte Säule: höchste Qualität. Und die vierte Säule: von Kopf bis Fuß in 4 Saisons. Mit diesen Prinzipien ist Mammut seit 1862 dein verlässlicher Partner, um Berge zu erklimmen. Schau also gern vorbei im Mammut-Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Du hast ja nach deinem Durchstieg erstmal gesagt, du musst es jetzt alles erstmal ein bisschen sacken lassen, weil klar, jeder hat dich sofort nochmal nach einer Bewertung gefragt. Wie lange hat es dann gedauert, wirklich zu sagen, okay, also ich bin mir aber sicher, dass es halt eine 9C ist?
Ja, ich muss sagen, also man denkt ja davor auch schon ein bisschen drüber nach, natürlich, oder? Während man die Route probiert. Wir haben auch das Jahr davor, wo ich einen Monat lang mit dem Adam probiert habe, schon einige oder oft darüber philosophiert, was könnte es für ein Grad sein. Und ich muss sagen, eben nachdem ich dann geklettert bin, habe ich mir, glaube ich, fast eine ganze Woche Zeit gegeben, und im Nachhinein würde ich das nicht mehr tun, weil es hat mich irgendwie mehr belastet, als das eigentlich irgendwie Sinn der Sache ist, meiner Meinung nach. Es ist ja dann doch einfach nur ein Grad, den was man halt einmal abgibt.
Aber es wird halt immer so groß gemacht, gell? Ich meine, jeder ist so, okay, krass, der Jakob ist jetzt durchgestiegen und jetzt, was sagt er, wie schätzt er das ein und so.
Also, ja, das spielt natürlich auch eine große Rolle einfach dann auch in der Wahrnehmung. Also ja, das muss man natürlich schon auch sagen. Also es hätte vielleicht auch ganz einen anderen Effekt gehabt, wenn ich die Route 9B Plus genannt habe. Vor allem der Entscheidung ist man sich natürlich auch bewusst. Deswegen überlegt man sehr viel, aber eben es hat mir eigentlich dann eigentlich ein bisschen mehr fertig gemacht, als ihr das wollt, und nimmt dann fast ein bisschen von der ganzen Freude die Woche danach. Also im Nachhinein hätte ich, glaube ich, einfach gleich am selben oder am nächsten Tag einfach sagen sollen, okay, ich gehe damit raus und fertig. Ja. Aber ja, natürlich, man probiert dann einfach drüber nachzudenken im Vergleich mit anderen schweren Routen, was man geklettert ist, was man probiert hat, das irgendwie zu vergleichen. Und so bin ich dann einfach auch zu dem Schluss gekommen, habe auch mit dem Adam nochmal drüber geredet, was er denkt, und habe mich dann entschieden, die Route 9C zu bewerten. Genau.
Du hast ja jetzt schon angeteasert, dass die Route eher eine richtig kraftausdauernde Route ist. Magst du vielleicht einfach nochmal kurz für alle beschreiben, wie ist die Route generell aufgebaut, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also die Route ist sicher eine der oder vielleicht die Kingline in der Höhle in Flattanger, weil sie einfach praktisch gerade durch die ganze Höhle durchgeht, und dadurch ist sie auch extrem lang, also vor allem was die Klettermeter und Kletterzüge angeht, ist sie sehr, sehr lang. Also ich glaube 120 Kletterzüge macht man ungefähr, aber davon natürlich auch viele, die was jetzt nicht unbedingt mega schwer sein. Man startet eigentlich mit einer 7A, also es ist eine 7A Route, und kurz bevor man beim Top ist, die traversiert so ein bisschen nach rechts, biegt man sozusagen ab. Da klettert man eigentlich auch mit 2 Seile bis dahin, dass man da aufs zweite Seil wechselt. Ja. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ja, schnell erklärt, dass man da aufs zweite Seil wechselt, weil man da jetzt so gerade raufbiegt sozusagen und schon schwer zu viel Seilreibung, wenn man dann beim Top ankommt. Und genau, also man klettert es immer und dann startet man gerade rauf, da kommt dann gleich eine Boulderstelle und man klettert ungefähr so 20 Meter ungefähr 8C, also die ist vor allem wegen der Boulderstelle so schwer, kommt aber dann in eine relativ gute Rastposition oder eine relativ gute No-Hand-Rastposition sogar, also man spreizt so ein bisschen aus und kann sogar die Hände loslassen und sich so eigentlich ganz gut erholen, und hat dann auch noch ein Kniebar, also mit die Knie klemmt man sich in die Wand rein und kann wieder die Arme loslassen und wieder sich ganz gut erholen. Aber es sind beides Rastpositionen, wo dafür sehr anstrengend für die Beine sind. Also das war sicher das erste Mal, dass ich so ein Projekt gehabt habe, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich bin nicht nur im Oberkörper extrem müde, sondern wäre vor allem in die Beine brutal müde, weil man eben in die ganzen Raschpositionen brutal an die Kräfte der Beine zerrt. Und genau von da weg, nach der 18, nach der Raschposition, geht es eigentlich so richtig los. Also da klettert man dann eigentlich so den Teil, der was die Route ausmacht, der was sie so schwer macht, der was aber auch so geil zum Klettern ist, weil der Fels einfach ein absoluter Wahnsinn ist und die Züge so cool sind. Also das ist dann eigentlich so ungefähr 20 Züge, die was extrem ausdauernd sind. Also es ist kein Zug davon leicht, man hat keine Raschposition mehr. Und am Ende von den 20 Zügen ist eigentlich dann so die Schlüsselstelle der Route. Das ist ein brutaler, brachialer Zug nach links oben, wo man so einen echt weiten Zug machen muss. Und es ist eben sehr schwer, nach so viel Klettermeter noch die explosive Power haben für den Zug. Und dann muss man noch seinen Fuß sehr hoch raufkriegen, einen Hilux zur Hand machen und nochmal drüber kreuzen und noch zwei Züge zum besseren Griff machen. Also ich würde sagen, ab dem Punkt nach der 8C bis zu dem Punkt ist die Route ist nochmal überhaupt mindestens 9B, der ganze Teil. Und wenn man das geschafft hat, klettert man nochmal ungefähr 20 Meter, so 8er plus raus. Aber das ist dann, wenn man das Level hat, normalerweise eigentlich sollte es kein Problem mehr sein und man sollte nicht mehr fallen, was mir ja Gott sei Dank nicht passiert ist.
Das beschreibt einfach ganz gut, warum die Route halt so krass ist. Weil man halt diese Krux hat, diese Schlüsselstelle mit der Vorbelastung, oder? Also sonst genau. Hat man ja in vielen Routen halt quasi eben, klar, schon auch diese Schlüsselstelle, aber dann halt, die kann auch vielleicht mal länger sein, aber halt eben nicht so diese extrem krasse Vorbelastung, die du halt in der Route davor schon hast, gell? Das ist wahrscheinlich das Spezielle dran.
Genau, also eben, es ist ein Boulder-Problem, aber wenn man den Boulder an sich habe ich eben sehr gut drauf gehabt, also wenn ich es als Einzelstelle probiert habe, war das kein Problem mehr irgendwie am Schluss, weil ich es schon so oft gemacht habe und so gut drauf gehabt habe. Aber es ist vor allem der Style des Boulder-Problems, was es dann so schwer macht auf Durchstieg, weil eben, wie ich gesagt habe, es ist so ein ziemlich ein brachialer Zug, einer, wo man noch extrem viel Power einfach braucht, eine explosive Power. Und das ist sehr schwer, das zu haben nach 12 Minuten Kletterzeit, so vielen Zügen schon im Körper, dann noch die Energie für den brachialen Zug haben, ist eigentlich das, was die Schwierigkeit der Route ausmacht.
Ja, und du hast ja deswegen meistens auch immer nur so ein, maximal zwei Versuche am Tag, oder? Weil ansonsten halt kein ernsthafter Versuch mehr möglich ist.
Genau, also eigentlich habe ich dann am Schluss eigentlich immer nur einen Versuch am Tag maximal gemacht, weil ich das Gefühl gehabt habe, für einen zweiten sehr guten Versuch langt die Energie einfach nicht.
Ja, wie geht man mental an sowas ran? Weil du hast jetzt auch schon gesagt, du hast es letztes Jahr, also quasi das Jahr davor dann auch schon probiert. Es gab mehrere Versuche, im Prinzip war der 6. ja dann der erfolgreiche Versuch. Wie gehst du da mental an die Geschichte ran? Teilt man sich von Anfang an einfach ein? Versucht man so ein bisschen die Erwartungen von sich zu nehmen und zu sagen, da ist kein Stress dahinter, ich kann es rein theoretisch so oft probieren, wie ich mag. Klar hängt da immer eine Reise mit dran und so weiter. Aber ich stelle mir das einfach mental krass challenging vor, so wirklich ein Projekt durchziehen zu können. Also auch wenn du dann durch die Schlüsselstelle durch bist, kommt dann nochmal der mentale Faktor dazu, jetzt sollte ich es erst recht nicht verkacken. Also ja, hast, voll, hast du da eine Routine, wie du da rangehst an sowas? Auch über die Erfahrung einfach?
Ja, also ist eben schon unterschiedlich. Also gerade eben so lange Routen, wie jetzt BIG, so ganz lange Routen, wo man auch sehr lange in der Wand dranhängt, würde ich schon sagen, dass mental normal anspruchsvoller oft sind oder zumindest anders, aber schon anspruchsvoller, also irgendwie jetzt sehr kurze Routen, sehr kurze Projekte, wo man natürlich auch mehr Versuche hat am Tag, eben wie angesprochen, eben noch einen Versuch am Tag gehabt in der Route, weil es so kräftezehrend ist, das macht es natürlich irgendwie auch, gibt nochmal mehr Druck auf den ganzen Go, also ich würde schon sagen, dass die ganze mentale Belastung auch nochmal zur Schwierigkeit der Route irgendwie auch dazugehört, also das macht die Route auch nochmal schwierig oder macht den Grad auch ein bisschen aus, auch wenn man so lange in der Route drin hängt, ist es sehr schwer, so lange auch mental extrem konzentriert zu bleiben und einfach das alles voll im Fokus zu bleiben. Und ja, die Trips bin ich natürlich sehr unterschiedlich angegangen. Also zum einen der erste Trip, wo ich noch überhaupt keine Ahnung gehabt habe, wie die Route ausschaut, was die Schwierigkeiten der Route sind. Da gibt man sich einfach natürlich auch mal viel Zeit, alle Stellen gut auszuchecken und arbeitet eigentlich überall sehr lang rein, bis man überhaupt auch mal seinen ersten Durchstiegsversuch macht. Also da war ich, glaube ich, 2 Wochen eigentlich nur dabei, die verschiedenen Stellen perfekt auszubouldern. Dann probiert man Sektionen zu klettern, also ich probiere 5 Schlingen aneinander zu hängen, dann probiert man irgendwann einmal den ganzen schweren Teil zusammenhängen und erst ganz spät, wenn man wirklich das Gefühl hat, man hat alles schon perfekt drauf, macht man seine ersten Versuche von ganz unten und lernt da dann auch irgendwie dazu, auf was man vielleicht dann auch bei den Rastpositionen achten muss. Mhm. Und jetzt beim zweiten Trip bin ich natürlich schon, habe ich ja schon ein ganzes Monat, das Jahr davor investiert und habe gewusst, wie die Route ausschaut, wie ich mich auch darauf vorbereiten kann. Bin eben auch mit dem Selbstvertrauen von der WM von Bern hingefahren und habe schon das große Ziel gehabt, die Route durchzusteigen. Und ja, habe mir bewusst natürlich wieder ein ganzes Monat praktisch Zeit gegeben, einfach auch, dass ich hoffentlich nicht so unter den Zeitstress kommen, weil man hat dann schon doch auch am Ende vom Trip dann das mentale Problem, dass man denkt, ich will es eigentlich schon gerne in dem Trip klettern, es ist nicht so easy, dann wieder den Trip zu machen, es wird von den Bedingungen schlechter, im Oktober oder im November kann man dann in Flatanger eh schon wieder nicht mehr klettern und man hat sein Fenster verpasst sozusagen, man hat da immer das mit den Bedingungen kommt, vor allem auch bei der Route viel dazu, man weiß nie, ob es jetzt vielleicht anfängt regnen oder der Nebel in die Hölle kommt und man die Route vielleicht eine Woche gar nicht probieren kann, weil es nass wird, also die Sachen sind immer ein bisschen im Hinterkopf und deswegen ist es auf jeden Fall mental schon oft auch sehr anspruchsvoll, so ein Projekt zu probieren und umso schöner macht es natürlich dann, wenn man es schafft.
Dann kommen ja irgendwie trotzdem auch noch die Leute dazu, die drumherum sind. Also erstmal die Leute, die dein Team sind, klar. Und jetzt war ja aber das Spezielle auch bei der Route, dass du alle Versuche über Livestream auf YouTube übertragen hast. Dann ja auch deinen erfolgreichen Durchstiegsversuch. Da auch nochmal die Empfehlung, schaut euch das gerne mal an. Das ist es ist wirklich, man kann das gar nicht richtig beschreiben. Es war echt eigentlich wie so ein kleiner Hollywood-Film. Vor allem, als dann quasi gegen Ende da fast der Griff dir noch rausgebrochen wäre. Es war auch Wahnsinn, was in dem Chat dann da abging. Also ich weiß noch, plötzlich hat es sich überschlagen und alle Leute so, oh, das kann nicht sein, ey, jetzt wäre da hier fast der Griff noch rausgebrochen. Also war echt ein richtiger Krimi. Das kommt dir aber nochmal mental on top, oder? Wenn du jetzt dann irgendwie weißt, ey, da sind irgendwie ein paar tausend Menschen noch in einem Livestream mit da. Irgendwie, ich habe mir einen Bericht noch angeschaut, das glaube ich allein 3 Leute, also einer Drohne, einer quasi an der Statik-Cam und einer im Statikseil. Die sind ja auch alle eigentlich quasi nur wegen deinem Durchstiegsversuch da. Schaffst du es, die auszublenden oder war da schon so ein gewisser Druck da durch diesen Livestream?
Insgesamt habe ich es schon sehr gut geschafft, das auszublenden. Also es ist eigentlich in meinem Leben. Als Wettkampfkletterer ist man es irgendwie auch ein bisschen gewohnt, dass einem viele Leute zuschauen. Und zum anderen, ja, wollten wir das auf jeden Fall einfach mal probieren, wie das funktioniert mit dem Livestream. Bin jetzt natürlich im Nachhinein mega happy. Natürlich, weil es so positiver ausgegangen ist mit dem Durchstieg, aber einfach wie das funktioniert hat, wie es die Kletterer aufgenommen haben, wie es alle taugt hat, das hat mir schon sehr viel Freude bereitet, muss ich sagen. Und ja, gerade bei den ersten 1-2 groß, was ich im Livestream gemacht habe, war ich schon ein bisschen nervöser als wie das wäre, wenn jetzt kein Livestream wäre. Ich war es noch vor allem eigentlich am Anfang der Route. Ich habe angesprochen, man klettert zwar 7a und dann ist gleich einmal unten eine Boulderstelle. Und ich weiß noch, da war ich auf jeden Fall nervöser, als ich das eigentlich sein sollte. Habe ein bisschen überpowered die Griffe, weil ich auf keinen Fall da rausfallen wollte, weil ich einfach zumindest ein bisschen eine Show bieten wollte und ich wollte sagen, dass ich ganz gut dabei bin in der Route und dass ich eine Chance habe, die Route zu schaffen. Ja. Aber sobald ich weiter oben war, in der Schlüsselstelle, bin ich so im reinen Fokus, dass ich eigentlich komplett alles ausblende. Also da weiß ich eigentlich gar nicht, was gerade abgeht oder denke gar nicht an den Livestream. Und vor allem, wo ich dann das erste Mal so ein bisschen die Kommentare durchgelesen habe, den Live-Chat.
War ja alles super positiv, gell?
Genau, ja. Ein mega positives Feedback und das hat mir eigentlich eher Power gegeben und das war einfach cool zu sehen, wie viele Leute mir da wünschen, dass es mir gut geht und gleichzeitig auch eigentlich es fast egal ist, ob ich die Route jetzt schaffe oder nicht, weil es die Leute einfach taugt, bei dem Prozess dabei zu sein. Von dem her, war das, finde ich, ein cooles Erlebnis und war jetzt nicht so, als hätte ich mich großartig mehr unter Druck gefühlt eigentlich.
Frage, die ich mir einfach persönlich noch gestellt habe, wie viel ist währenddessen wirklich noch bewusst kalkuliert und was machst du einfach so ein bisschen automatisch, weil es sich halt danach anfühlt? Also Beispiel, du hast ja irgendwann deine Mütze einfach runtertan, so ist es was, wo du, okay, irgendwie ich habe gerade das Gefühl, ich brauche nochmal, weiß auch nicht, so das Gefühl, freier zu sein, oder ist es einfach so eine kleine Übersprungshandlung oder ist es wirklich was bewusst kalkuliertes? Also wie weit bist du so krass nur auf den nächsten Bewegungsablauf fokussiert, der da kommt? Und wie weit nimmt man Sachen um sich herum noch wahr überhaupt?
Ja, also eben gerade in die, je zacher man ans Limit kommt, würde ich jetzt mal sagen, also gerade in der Schlüsselstelle, da brauche ich einfach so einen absoluten Fokus. Wenn ich den nicht habe, dann pflege ich außer. Und da nimmt man wenig um sich herum wahr oder dass man so auf das Ganze fokussiert. Aber je leichter man sich tut, also gerade jetzt zum Beispiel den ersten Teil, die 7a, da habe ich Zeit, theoretisch nachzudenken. In die Rastpositionen hat man Zeit, nachzudenken. Und es ist eigentlich eher meistens gefährlich, sage ich mal, als wie, dass das fein ist. Also man will eigentlich so wenig wie möglich nachdenken, weil oft sind es auch Gedanken, die was einem vielleicht ein bisschen rausbringen können. Sprich zum Beispiel eine Rastposition bei der Hälfte von der Route und man spürt, bah, hat sich schon mal besser angefühlt oder so.
Man vergleicht die Versuche, oder? So.
Genau, man war ja da schon so oft drinnen, oder? Und irgendwann einmal merkt man, ja, den Gedanken will man ja gar nicht haben, von dem her versucht man einfach so viel wie möglich im Fokus zu bleiben. Und ja, die Route hat man so viel probiert, dass eigentlich die Bewegungsabläufe, das Klettern an sich fast automatisiert ist, wenn man im vollen Fokus drinnen ist. Und nur wenn man aus dem ein bisschen durch irgendwas rauskommt, dann können Fehler passieren. Deswegen will man in dem Fokus bleiben. Und sowas wie die Kappe wegschmeißen, ja, das ist einfach nach Gefühl. Und natürlich habe ich bei vielen Versuchen vielleicht schon gleich gemacht, vor dem ist dann auch schon was Automatisiertes. Man steigt in die Route ein und da ist man noch relativ kalt im Vergleich zu wie warm es wird, wenn man mal länger drin ist. Vor dem her bin ich, glaube ich, oft mit Kappe oder sogar T-Shirt oder so eingestiegen. Und je nachdem, was für Temperaturen an dem Tag waren, sind sie dann, habe ich beides mir entledigt.
Ja, letzte Frage zu dem ganzen BRG-Projekt. Hätte es dich gefuchst, wenn es der Adam als Erster durchgestiegen hätte?
Nein, es hätte mich nicht gefuchst. Also eigentlich bin ich damals auch davon ausgegangen, dass er es eigentlich zuerst klettert, weil er, also wir haben beide den Trip damals eben gemacht, das Monat, waren beide relativ knapp dran, sage ich mal. Und ich habe eigentlich das Projekt dann sehr lang auf Eis gelegt. Ich habe dann den ganzen Frühling eigentlich damit verbracht, mich für die Wärme in Bern vorzubereiten. Und er hat noch einige Trips nach Flattanger gemacht. Also damals gleich mal im November noch und dann, glaube ich, noch drei im Frühling. Immer nur sehr kurze Trips, also nur, glaube ich, ein paar Tage bzw. eine Woche. Aber er hat noch ein paar Mal probiert und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er es jetzt dann irgendwann klettern wird bei einem von den Trips. Aber hat dann doch auch sehr Pech mit den Bedingungen gehabt und einfach, vielleicht war die Route dann doch nochmal ein bisschen schwerer, wie wir das, glaube ich, beide gedacht haben beim ersten Trip. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, er wird die Route klettern und das wäre ihm auch vergönnt gewesen. Im Endeffekt war es doch auch sein Projekt, das war das, was er mir gezeigt hat, er hat das eingebaut und das hat für mich voll gepasst. Aber natürlich auch gleichzeitig, wenn ich die Chance habe, die Erstbegehung zu holen, die was er mir auch freilassen hat, so ein cooler Kletterer ist er, dann ist es natürlich doppelt cool. Von dem her, ja, schon geil, dass ich mir die Erstbegehung holen habe können, aber wenn er sie geholt hat, hätte es auch passt und dann hätte man probiert, die zweite holen.
Ja, ist irgendwie richtig cool, dass das dann da so gut irgendwie auch harmoniert und ihr da beide das Ding aus anderen dann auch gegönnt hättet. Ich glaube, das ist ja an sich so jetzt auch nicht selbstverständlich, vor allem wenn es dann um die Leistungsdichte geht. Man sieht auf jeden Fall, als du dann durchgestiegen bist und dann oben am Top warst und dann irgendwie alles rausschreist, da kann man richtig nachfühlen, so, oh, geil, das muss ein sehr, sehr geiles Gefühl gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall, ja. Na, das war ein Wahnsinnsfeeling, ja.
Thema Training und auch Spannung hochhalten über das ganze Jahr. Ich habe mir eingangs ja schon mal gefragt, so, wie schaffst du es quasi nach so einem Highlight, kennt man das ja, glaube ich, jeder, der irgendwie Sport macht, dann sagt man ja danach erstmal nochmal kurz so vielleicht ein bisschen ab und wie schaffst du es dann auch wieder Spannung hochzufahren fürs nächste Projekt und wirklich übers Jahr lang konstant auf diesem Top-Level halt zu performen? Ist es auch einfach viel mental und im Kopf?
Ja, ich würde sagen, es ist 90% wahrscheinlich mental und im Kopf. Also eben, es ist, geht vor allem darum, hat man wirklich noch ein Riesenziel, hat man noch mal irgendwas, auf was man halt extrem motiviert ist, oder? Also ich habe halt ja, jetzt mit dem Beispiel Bern und BIG zum Beispiel das ganze Jahr die Motivation, okay, ich möchte in Bern performen, ich möchte mal einen WM-Titel holen, ich möchte mal ein Olympia-Ticket holen, dann habe ich da die Mega-Motivation, mich abzurackern, um in Bern in Topform zu sein. Und nach Bern ja, habe ich mir eher eine Woche kurz Auszeit gegönnt, aber habe schon die ganze Zeit, eigentlich das ganze Jahr im Hinterkopf, da ist das andere Riesenziel, was eigentlich irgendwie eh ganz was anderes ist, wo man ein bisschen Abwechslung spürt. Das Projekt am Felsen, BIG, Und ich bin so motiviert auf die Route und dann ist es auch leicht irgendwie, wenn man die Motivation verspürt, gleich nochmal sich wieder, gleich nochmal voll ins Training reinzustarten und versuchen, ready zu werden für das nächste große Projekt.
Thema körperliche Beanspruchung, wenn man mal so ein bisschen versucht, dein Training zu verfolgen auf den Social-Kanälen oder das, was man halt eben auch so sieht, dann würde ich ja schon noch sagen, du bist jemand, der so den Trainingsfleiß und wie viel stecke ich rein, schon immer versucht, nochmal auf ein neues Niveau zu heben. Und du hast ja selber auch schon gesagt, einfach manchmal ist halt buckeln, was geht und vielleicht nochmal mehr aus dem Training rausholen. Machst du dir Sorgen um deinen Körper irgendwann später im Alter?
Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, insgesamt habe ich Gott sei Dank eine sehr gesunde Sportart ausgewählt mit dem Klettern. Es ist eigentlich schon so, dass es jetzt eben, gerade im Olympiazentrum kriege ich ja oft ein bisschen mit, wie so andere Sportler mit Verletzungen zu kämpfen haben. Gerade jetzt zum Beispiel im Skifahren, wie viele Verletzungen es da die ganze Zeit gibt. Da denke ich mir schon immer, bin ich schon sehr glücklich, was für ein Sportart ich da wuschen habe sozusagen. Da gibt es einfach wenige Verletzungen und wenn nachher vor allem nicht so extrem schwere Verletzungen, jetzt gerade ja, wenn man sich am Finger verletzt, ist als Kletterer mega blöd, aber ist jetzt nicht etwas, was dann das ganze Leben extrem schädigt, sage ich mal. Ja. Aber natürlich, jetzt der absolute Leistungssport ist wahrscheinlich selten extrem gesund, von dem her, ja, gerade was den Rücken oder so weiter angeht, geht es mir schon auch nicht immer perfekt, aber sind auf jeden Fall eben Sachen, wo ich, ja, wie schon angesprochen, versuche auch dagegen zu arbeiten, im Olympiazentrum mit Mobilisierung und so weiter. Ich fühle mich gut und habe eigentlich wenig, was mir wehtut oder eigentlich gar nichts, was mir wehtut. Von dem her passt das, glaube ich, auch, was ich einstecke. Aber es kommt natürlich immer darauf an, man muss auf seinen Körper hören. Es gibt auch einige Trainingskollegen, die was vielleicht ein bisschen weniger trainieren wie ich. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar, vielleicht jetzt nicht bei uns im Team, aber schon irgendwo, die was nochmal mehr trainieren wie ich. Also man muss irgendwie auch seinen Körper kennenlernen und wissen, was man vertragt.
Manchmal nur halt so ein bisschen eben das Gefühl, dass es auch hier und da leichter wird, dauerhaft oder regelmäßig an seine Belastungsgrenzen auch zu gehen. Also gutes Beispiel ist dieser Replika-Trend, den es ja so ein bisschen gibt, also quasi Routen auf Top-Niveau, irgendwie die Griffe im 3D-Drucker nachmachen zu lassen, also Burden of Dreams ist ja da eigentlich so ein Paradebeispiel. Und dann habe ich ja eigentlich rein theoretisch die Chance, mir das daheim andauernd immer wieder zu geben. Wie stehst du allgemein zu so einem Trend oder bin ich da richtig, dass ich das Gefühl habe, es ist halt ein Stück weit auch leichter, immer wieder an diese krassen Belastungsgrenzen zu gehen?
Ja, ich meine, ich glaube, der Replika-Trend, so ein richtiger Trend ist es ja doch irgendwie noch nicht. Das ist ja eigentlich fast nur Burden of Dreams, wo es das so richtig gibt. Das ist ja doch auch irgendwie auch Gott sei Dank sehr schwierig, viele Boulder-Probleme oder Routen jetzt wirklich perfekt nachzubauen, weil ja. Burn of Dreams bietet sich vor dem her an, weil es echt einfach so eine abgeschnittene Wand ist, wo man vielleicht dann auch die Steigung kennt, aber oft gibt es ja viel komplexere Felsstrukturen, was dann sehr schwierig ist, das genau in der Halle nachzubauen.
Ja. Zumal der auch irgendwie nur 5 Züge hat oder sowas, gell? Dann das ist auch, es vom Umfang genau. Her ja auch relativ.
Ja, voll. Ja. Aber ja, immer gerade, ich glaube, was den Bowler angeht, war das Replika richtig cool, weil das eigentlich einen ziemlichen Hype um den Bowler herum ausgelöst hat und es auch irgendwie ermöglicht, sich dann sehr gut vorzubereiten auf den Bowler.
Ja. Ja, okay. Nimm uns mal irgendwie mit in deinen Alltag, also nur so ganz kurz und knapp. Wie schaut der Alltag eines Jakob Schuberts aktuell aus?
Ja, also mein Alltag ist eigentlich jetzt, wenn ich so eine normale Trainingswoche habe, trainiere ich eigentlich normalerweise immer am Vormittag. Wir haben ja eine mega Kletterhalle da in Innsbruck, aber die Profis sind nicht die einzigen, die was wissen, dass es eine mega Kletterhalle ist. Von daher, gerade am Abend ist die Halle eigentlich bummvoll und es sind am Vormittag auf jeden Fall die besseren Trainingsmöglichkeiten. Deswegen eigentlich normalerweise haben wir meistens mit dem Team gemeinsam, mit Trainer, aber vor allem auch mit den Teamkollegen gemeinsam Training. Deswegen bin ich eigentlich fast jeden Tag um 9 Uhr in der Kletterhalle, trainiere dann meistens 4 bis 5 Stunden und bin dann ja so zwischen 2 und 3 oder ja zwischen 1 und 3, sage ich mal, aber meistens so 2, 2:30 daheim. Nach dem Training gibt es dann meistens Nudeln. Und dann die Nachmittage sind eigentlich sehr unterschiedlich, muss ich sagen, das kommt drauf an. Manchmal habe ich sowas wie heute, so einen Podcast oder muss mich schon irgendwas kümmern. Wenn nicht, habe ich vielleicht auch Zeit, einfach ein bisschen abzuschalten. Da bin ich jemand, der was echt auch gerne ein bisschen Computer spielt. Bin so ein ehrgeiziger Mensch, dass ich meistens immer noch zu viel Ehrgeiz habe, auch nach dem Training, dass ich das vielleicht noch in irgendein Online-Game oder so einstecke. An einem Rushtag würde ich sagen, habe ich normalerweise eben Olympiazentrum, also es ist trotzdem Training, aber Rasttag, sage ich mal, in dem Sinn, dass ich halt nicht in der Kletterhalle bin.
Ja.
Da verbringe ich eben so 1,5 Stunden Zeit in einem Fitnessstudio, wo ich mich mobilisiere und so weiter. Am Rasttag gehe ich auch immer zum Physiotherapeut und probiere überhaupt schon einfach mich erholen oder ein bisschen abzuschalten. Das sind so die normalen Tage, sage ich einmal. Und ja, der Abend ist eigentlich dann immer freigehalten, wo ich Zeit mit der Freundin verbringe. Am Wochenende hat sie nochmal auch eher Zeit, sie arbeitet nochmal fulltime. Von dem her habe ich am Wochenende auch normalerweise einen freien Tag am Sonntag, wo man ganzen Tag Zeit haben, irgendwas zu unternehmen.
Ich fand es irgendwie ganz spannend zu lesen auf der Mammutseite von deinem Sponsor, ist ja quasi so ein Athletenporträt und da wurde dir die Frage gestellt oder wurde nach einem Tipp gefragt an alle, die auch klettern und da hast du gesagt, den Blick über den Tellerrand trotz Leidenschaft und Fokus nicht zu verlieren, abgesehen vom Training ist sportlicher Erfolg auch das Resultat einer glücklichen Basis, vergesst nicht in andere Lebensbereiche zu investieren, durch Halt geben. Was sind solche Lebensbereiche für dich? Vielleicht eine sehr private Frage. Also
ja, ich meine, also ich glaube, wo das auch ein bisschen darauf abzielt, ist für mich also als Athlet, was für mich immer extrem wichtig, einfach glücklich zu sein. Also ich meine, das ist für jeden Menschen mega, mega wichtig, glaube ich, einfach glücklich zu sein, oder? Und aber als Athlet finde ich, ist es gerade normal, bei Wettkämpfen erfolgreich zu sein, mental mit dem Ganzen umgehen zu können, ist einfach viel leichter, wenn man das Gefühl hat, man steht einfach mega gut da im Leben, man ist happy mit sich selber, mit seiner Situation, weil immer so eigentlich immer, so habe ich immer in die letzte wichtige Route reingehen können und man sagen können, wenn es jetzt schief läuft und der Wettkampf komplett in die Hosen geht, verändert sich eigentlich nichts bei mir im Leben. Ich bin trotzdem genau noch glücklich, wie ich bin und eigentlich im Endeffekt ist es fast egal sozusagen. Und man nimmt sich so ein bisschen Druck von den Schultern. Und ja, ich glaube, da gehört vieles dazu, oder? Da gehören die sozialen Kontakte dazu, sei es eine Partnerin oder ein Partner oder Freunde, Familie. Also eben, ich meine, es ist ja nicht jedem so leicht gemacht, aber mir geht es Gott sei Dank mega gut. Ich habe einen Beruf gefunden oder habe das Glück, dass ich das Hobby oder das, was ich am allerliebsten tue, zu meinem Beruf abmachen können, das Klettern, das versuche ich ja immer zu schätzen und überhaupt nicht als selbstverständlich zu sehen. Ich habe perfekte Freundin, ich habe eine Familie, die was sich um mich sorgt, ich habe gute Freunde und Hobbys, die was mich zusätzlich noch beschäftigen und wüsste nicht, wie mein Leben besser sein könnte. Und das ist natürlich schon schön und ich hoffe, dass es vielen Menschen so geht.
Ja, also richtig cool, wenn man das sagen kann. Was würdest du sagen, war letztes Jahr, ich habe ja zum Eingang des Gesprächs all deine Erfolge aufgezählt, die waren natürlich alle in Bezug aufs Klettern. Was würdest du sagen, war letztes Jahr dein größter Erfolg, der nichts mit dem Klettern zu tun hatte?
Boah, das ist schwierig. Immer mein Leben definiert sich natürlich schon sehr viel über das Klettern.
Haben wir gedacht,
schon,
klar.
Das muss man schon sagen, also es ist bei vielen Kletterern auch so, oder? Es ist irgendwie schon nochmal anders irgendwie, also es gibt, es glaube ich, bei manchen anderen Sportarten oder Sportler schon so, aber Klettern ist halt schon speziell, dass wir halt einfach so das Klettern leben, dass wenn ich eben, wie wir gerade geredet haben, ich habe gestern zufällig mit anderen Sportlern bei so einer Ehrung über das geredet, weil sie es nicht glauben können, dass wir Kletterer oder ich jetzt zum Beispiel maximal eine Woche im Jahr nicht kletter, weil die meisten halt doch irgendwie ein bisschen mehr Auszeit sich einmal vom Sport gönnen, ja. Aber wir leben den Sport halt einfach so, dass eine Woche ist mehr als genug und dann möchte ich schon das nächste wieder erleben und wieder ausgehen und irgendwas klettern. Aber abgesehen davon war eigentlich letztes Jahr so das erste Jahr in einer neuen Wohnung in Aldrans mit der Freundin gemeinsam. Also cool. Das war schon irgendwie ein großer Step irgendwie so, da in eine neue Wohnung zu ziehen und sich dort irgendwie das Ganze ein bisschen aufzubauen, das einzurichten und das so zu gestalten, dass es uns gut passt. Also ich würde sagen, das war irgendwie nebenher auch noch ein wichtiger Schritt irgendwie oder ja, was Besonderes.
Ja, ist doch ein sauschönes Beispiel. Und ich muss gerade schmunzeln, weil ich fühle es gerade sehr, weil wir auch gerade so einen kleinen Umzug hier parallel haben. Und das neben einem quasi Athletenalltag ist, glaube ich, schon mal eine Aufgabe. Und wenn man da dann einen Haken hinter hat und sich wohlfühlt, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Wenn du nicht Profikletterer geworden wärst, wie sähe dein Leben dann aus? Macht man sich mal Gedanken drüber?
Eigentlich nicht wirklich.
Wärst Profifußballer geworden? So wie dein Kindheitstraum, oder?
Wer weiß, ja, weiß ich nicht, ob ich das Potenzial gehabt hätte. Ich glaube, man braucht natürlich immer irgendwie auch die, ich hoffe zu glauben, dass ich in einer anderen Sportart irgendwie mein Glück gefunden hätte. Ich glaube, ich war einfach immer schon so sportbegeistert, so ein ehrgeiziges Kind und Jugendlicher, dass ich, was das angeht, einfach wirklich das gehabt hätte, was man braucht zum erfolgreichen Sportler werden. Aber natürlich, ja, man braucht auch ein gewisses Talent in der Sportart, aber vor allem braucht man das Umfeld in der Sportart, die Familie, und das hätte ich gehabt, die, was mir, egal was ich mache, unterstützen. Aber ich glaube, gerade das Umfeld, was Trainer und Infrastruktur und so weiter angeht, da muss man einfach als Glück finden, dass man in der Sportart, wo man was einem taugt, einfach auch eben das richtige Umfeld findet. Und das habe ich im Klettern gefunden. Und bei was habe ich das in einer anderen Sportart auch gefunden? Das weiß ich nicht. Von dem her, wenn es gar nicht im Sport geklappt hat, war ich eigentlich immer schon ein bisschen so der Naturwissenschaftler. Oder das hat mir jetzt zum Beispiel in der Schule halt ziemlich getaugt. Auch jetzt gerade so irgendwelche Sachen, ja, wenn es ums logische Denken und das Ganze geht, auch das Mathematische, also so Physik, Mathe, die Richtung, hätte mich, glaube ich, auch fasziniert. Vielleicht war ich eher so der Denker geworden, wer was.
Oder ein extrem cooler Sportlehrer oder so.
Vielleicht, ja.
Okay, machst du dir ab und zu Gedanken drüber, so, was passiert nach der aktiven Kletterei, oder ist das noch ganz weit weg?
Ganz, ganz weit weg ist es natürlich nicht mehr. Mittlerweile bin ich auch schon ein älterer Athlet, aber ich bin trotzdem nicht so wirklich der Typ, der was es voll weit vorausschaut. Also es gibt ein paar mögliche Wege, sage ich mal, aber genau was es nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie ewig ich noch Wettkampfklettern wäre. Das wird auf jeden Fall ein paar Jahre, wenn es noch sein, wer weiß, vielleicht möchte ich ja echt noch probieren, nach Los Angeles oder für Los Angeles mit zu qualifizieren. Das ist eine Option, was ich mir noch offen lasse. Aber das, was ich weiß, ist, dass ich auf jeden Fall noch einige Jahre versuche, professionell am Felsen zu klettern. Und da habe ich einfach noch so viele Ziele, die was ich erreichen will. Und ja, danach schauen wir mal. Vielleicht probiere ich es echt einmal aus, Trainer zu werden oder Routenbau, Trainer, die Richtung. Also ich werde auf jeden Fall im Klettersport treu bleiben, irgendwie. Dessen bin ich mir bewusst, aber was genau es wird, das werden wir noch anschauen müssen.
Der Sport bietet ja unglaublich viele Möglichkeiten. Also von daher, ich glaube, da gibt es ein Betätigungsfeld. Jakob, letzte abschließende Frage. Wo entwickelt sich der Klettersport hinsichtlich den Schwierigkeiten hin? Auch da wieder auf der Mammutseite hast gesagt, die Frage, die du am häufigsten gestellt bekommst, ist, wird es eine 10A geben? Und du sagst, ja, du denkst schon. Bist du nach wie vor der Meinung? Wenn ja, ist eine Ahnung wo?
Ja, bin ich schon nach wie vor der Meinung. Also es ist die Frage, wie lange es dauern wird, vor allem, dass es wirklich eine 10A ist, weil ja, das ist natürlich, kommt immer dazu, oder? Ja. Wir wissen nicht einmal, ob wir jetzt wirklich eine 9C im Moment haben. Wir haben zwar drei, die was den Vorschlag haben, aber es kann auch sein, dass die nächste Generation uns belehren wird und sagen wird, hey, es war jetzt alle Flaschen, und das stimmt gar nicht, das sind alle nur 9B+, ja, und die 9B+ sind nur 9B oder ja, keine Ahnung. Ja. Es ist ja doch dann immer nur eine Einschätzung, ja. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall das Potenzial da für 10A. Dass die Route auch komplett natürlich ist, das ist natürlich schon schwierig, und da gibt es wenige Gebiete, wo ich das im Moment auf der Welt gerade sehe. Also natürlich gibt es auch noch einige Felsen, was ich noch nicht gesehen habe oder was wir überhaupt noch nicht wirklich erschlossen haben. Aber ja, da ist Flattanger sicher eine von den wenigen Möglichkeiten, wo es echt voll natürlich das Potenzial für so eine schwere Route gibt, wo man einfach ja, theoretisch einfach jetzt schon das Potenzial sieht, ganz schwere Routen miteinander zu kombinieren. Also zum Beispiel das Schwerste, den schwersten Teil von Silence, der was die Route 9C macht, kann man theoretisch mit dem schwersten Teil von Move, was 9B, 9B Plus ist, verbinden und dann danach noch an 9A dranhängen, zum Beispiel. Also da gibt es das Potenzial, auf jeden Fall was Schweres zu klettern oder was viel Schweres als Silence. Und Silence ist gerade eine der schwersten Routen der Welt. Ja. Die ist 9C, also muss das auch nicht sicher mindestens 9C Plus sein. Wer weiß, vielleicht auch 10A. Ich glaube, im Moment gibt es keinen Athleten, der was 10A klettern kann, aber in der nächsten Generation vielleicht schon. Da ist immer noch eine junge Sportart, wir entwickeln uns immer noch weiter. Und wer weiß, wenn der Adam sein Hugo gut antrainiert oder hier mal irgendjemandem Athleten alles, was ich erfahren habe, weitergibt und der dann von dem anderen auch noch ein paar Tipps kriegt, ja, glaube ich schon, dass es möglich ist.
Sehr, sehr cool. Können wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Jakob, tausend Dank für das Gespräch. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an alle, die zuhören da draußen. Schaut auch gerne mal auf Jakobs Social-Kanälen vorbei, vor allem auch auf dem YouTube-Kanal. Das ist extrem unterhaltsam, da sich die Videos anzuschauen. Da ist auch echt ein breites Spektrum drin, egal ob das jetzt irgendwie mal nur kleine Vlogs sind von dem Boulder-Ausflug, wie jetzt letztens da in Sofia warst, oder?
Genau.
Oder von dem Deepwater-Solo-Trip auf Mallorca. Also das macht sehr, sehr viel Spaß, dazu zu schauen. Deswegen, ich weiß selber aus meiner eigenen Erfahrung, wie viel Arbeit es ist. Deswegen auch dafür Lob. Keep it up. Es macht sehr, sehr viel Bock.
Dankeschön.
Tausend Dank, Jakob.
Danke.
Das war das Gespräch mit Jakob Schubert, der meiner Meinung nach eindrucksvoll bewiesen hat, dass man auch bei einer so vielfältigen Sportart wie dem Klettern in all den Disziplinen auf dem höchsten Level unterwegs sein kann. Mir hat es richtig Spaß gemacht zu erfahren, wie er das hinbekommt und vor allem, was dabei hinter den Kulissen noch so abgeht. Ich hoffe, euch hat das Zuhören ebenfalls gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch gerne den Bergzeit-Podcast und lasst uns eine Review auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens da. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Jakob wird auch noch ein zweites Mal im Bergzeit-Podcast zu Gast sein. Da sprechen wir dann über den Weg ins Wettkampfklettern und was es als Breitensportlerin braucht, um mit Freude und Erfolg seinen ersten Kletterwettbewerb zu absolvieren. Hört also auch da unbedingt mal rein. Ansonsten wünsche ich euch eine mega Bergzeit da draußen und passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.